Und jetzt der rosarote Waschsalon.
Einen stürmischen guten Abend da draußen in den Reichweiten von Radio Dreieckland. Es ist Donnerstagabend, es ist 7:30 durch und damit Zeit für die schwule Welle. Zeit für den rosaroten Waschsalon, der sich heute ausnahmsweise um etwas mehr dreht. Um mehr als Freundschaft. Um more than friendship, um genau zu sein. Diesen brandneuen Film wollen wir euch nämlich heute vorstellen. Wir, das sind übrigens der Dieter.
Der Hartmut, einen wunderschönen guten Abend.
Und der Alex, auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Wir haben zwar heute eine rosarote Waschsalonsendung, aber schmutzige Wäsche wollen wir trotzdem nicht waschen. Dafür aber nicht minder interessante Interviews führen. Denn am Telefon werden uns zwei Männer Frage und Antwort stehen, die an dem Film maßgeblich mitgearbeitet haben. Zum einen ist das der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Timmy Eogötz, ein junges Multitalent.
Und zum anderen Andreas Külzer, der dagegen ein alter Hase im Filmgeschäft ist und mit seiner Erfahrung und seinem schauspielerischen Können den Film bereichert hat. Und weil es eben ein so spannender, so herzengehender Film ist, verlosen wir in der Sendung gleich zwei DVDs davon unter euch. Also dranbleiben.
Das ist aber noch nicht alles. Wir verlosen außerdem noch zwei Plätze auf der exklusiven Gästeliste beim Schwules Dance im Waldsee am Samstag. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Nee, Quatsch. Muss ich gar nicht König von Deutschland sein. Das kann ich auch so als Moderator hier bei der Schwulenwelle aus Freiburg. Von hier für euch.
Gleich nach der Musik geht's so richtig los. Aber vorher noch der Hinweis, wie ihr uns erreichen könnt.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028.
Die Schwule Welle hier, Radio Dreieckland, 102,3 Megaherzchen. Und hier stellen wir euch jetzt einen neuen, tollen Film vor. More Than Friendship heißt der, mehr als Freundschaft. Was das ist, das Meer, und worum es geht, das verraten uns zwei Insider. Der Regisseur und ein Schauspieler. Am Telefon habe ich jetzt Andreas Külzer, einen der Darsteller aus dem Film More Than Friendship. Er wird jetzt ein wenig aufklären. Hallo Andreas.
Hallo, schönen guten Abend nach Freiburg.
Wunderbar, dass es geklappt hat. Wo sitzt du denn im Moment?
Ich sitze in Düsseldorf, im verregneten Düsseldorf. Ihr wahrscheinlich auch jetzt sehr verregnet, wie ich vorhin schon gehört habe.
Ja, stürmisch ist es im Moment noch. Stürmisch, ja. Der Regen kommt. Den hast du denn schon hinter dir, den Xaver, oder wie?
Jetzt ist es ruhiger geworden, ja.
Okay, dann ist er jetzt auf dem Weg zu uns. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen mehr von dir. Woher kommst du? Und ich habe dich schon mal irgendwo gesehen. Wo könnte das gewesen sein?
Ja, Gott, ich habe verschiedene Filme oder Serien, vor allem im Kölner Raum, mitgemacht in den letzten Jahren. Verbotene Liebe, Alles, was zählt, Soko Köln, aber so Episodenrollen, was immer sehr spannend war und konnte ich meine Erfahrungen machen. Mhm. Und das Wichtigste an Arbeit, was ich bisher geleistet habe, für mich persönlich, waren die Arbeiten mit Edgar Reitz vor 10 Jahren in Heimat 3 und vor allem jetzt ganz aktuell Die andere Heimat, was ja gerade auch in den Kinos läuft.
Mhm. Die andere Heimat, darauf kommt ja nachher Hartmut mit dir nochmal explizit zu sprechen. Aber Lindenstraße war es, glaube ich. Kann das sein, dass ich da mal gesehen habe? Soko Köln?
Ja, genau. Aber das war jetzt alles nicht so aufregend. Das war eine Folge, eine Gastrolle, würde ich sagen. Also würde ich jetzt nicht so in den Vordergrund stellen.
Aber mir kam dein Gesicht bekannt vor. Das ist okay. Ja immerhin schon mal was. Für einen Schauspieler, glaube ich, nicht so schlecht. Ne? Für einen Bankräuber wäre es jetzt ein bisschen kontraindiziert, aber Schauspieler darf man ja ruhig erkennen. Ne? Ja. Jetzt lass uns erstmal ein bisschen über More Than Friendship reden. Worum geht es denn in dem Film und welche Rolle hattest du da?
Ich hatte die Rolle des Vaters von Jonas und Jonas ist einer der dreien im Bunde. Es sind hier zwei junge Männer und eine junge Frau, die sich schon länger kennen und wo nach und nach eine Liebesbeziehung entsteht unter dreien gleichermaßen. Also sowohl die Jungs miteinander, aber eben auch jeder mit dem Mädchen, was ja an sich schon ungewöhnlich ist. Mhm. Aber die drei werden jedenfalls auf eine harte Prüfung gestellt. Einmal durch die Wirkung von außen, nach außen hin und die Reaktionen des Umfeldes. ist. Sie ziehen sich da auch immer mehr in sich zurück. Hinzu kommt, dass Jonas eine ernsthafte Erkrankung hat und die Behandlung verweigert, was natürlich auch dann zu großen Konflikten mit seinen Eltern führt. Und da war ich dann als Vater auch gefordert, ja.
Richtig. Aber wie du gerade sagst, diese Dreierbeziehung oder Dreiecksbeziehung, das war sehr, sehr ungewöhnlich. Also normalerweise sind das halt eben zwei Männer, eine Frau. Die Konstellation ist ja durchaus bekannt und die lieben halt eben dieselbe Frau und die Frau eben zwei Männer. Frauen sind ja multitaskingfähig, ne? Vielleicht liegt das daran. Aber nein, in dem Fall lieben die sich ja alle kreuz und quer. Untereinander durch.
Ja, es soll halt sehr ausgewogen sein. Keiner liebt den anderen mehr oder weniger. Und das wird auch, glaube ich, in dem Film ganz gut vermittelt. Natürlich kommt es zu kleinen Eifersüchteleien mal oder zu Missverständnissen, aber das hat eben mehr so die Ursache in der Wirkung von außen, würde ich mal sagen. Mhm. Eigentlich sind die drei sich eigentlich einig.
Du als Vater kommst ja in dem Film erst relativ spät ins Bild, beziehungsweise dann in die Handlung mit rein, wo es sich dann halt auch dramatisch zuspitzt. Wir wollen jetzt nicht verraten, wie es dann ausgeht. Es soll ja spannend bleiben. Es ist ja durchaus auch nicht unspannend, der Film. Da hat er gewisse dramatische Elemente. Und du hast auch eine wirklich geniale Partnerin als Ehefrau.
Ja. Das finde ich auch, da bin ich auch sehr dankbar für. Gabriele Scharnitzky war eine ganz tolle und ist eine ganz tolle Kollegin, die ich auch später noch kontaktiert habe, mit ihr zusammengearbeitet habe, die auch also wirklich die Rolle der Mutter wunderbar ausgefüllt hat. Und sie war auch bei den Dreharbeiten mir und auch den jungen Kollegen eine ganz tolle Stütze.
Sie hat das unglaublich emotional rübergebracht.
Ja. Aber eben auch nicht so übertrieben, sondern es war wirklich sehr verinnerlicht und sehr glaubhaft. Das fand ich ganz, ganz toll.
Du hattest ja dann eben so ein bisschen den ruhigeren Part in dem Fall. Ich glaube, das entspricht auch so dem klassischen Männer-Frauen-Klischee.
Das ist die Frage. Also ich habe mich da auch viel mit beschäftigt, auch im Vorfeld. Ich selber bin kein Vater, ich habe keine Kinder, aber was ich eben feststelle, ist, dass Väter eigentlich gar nicht vorkommen. Also in ihrer Autorität oder in ihrer Glaubwürdigkeit, gerade in Krisensituationen, wirken sie oft eher zurückgenommen und schwach und lassen oft der Frau bzw. der Mutter den Vortritt. Und das war in dem Film ja auch so.
Aber trotzdem hattest du deinen Auftritt innerhalb des Films und innerhalb der Familie auch und da durchaus auch eben Einfluss auf die ganze Handlung. Wie hast du dich denn vorbereitet auf die Rolle?
Oh ja, indem ich mich einfach sehr ernsthaft mit dem Drehbuch auseinandergesetzt habe. Ich hatte ja ein bisschen Zeit, bevor es losging. Und auch beim Casting hatte ich ja schon Szenen aus dem Film vorher bekommen. Also ich wusste dann schon, worum es ging. Hinzu kommt, dass mich einfach Väterrollen sehr reizen, also weil ich jetzt auch in dem Alter bin, wo das einfach für mich Thema ist und ich hatte auch vorher schon Väterrollen gespielt und ich finde das immer sehr spannend und habe eben für mich einfach versucht herauszufinden, was jetzt in dem Fall konkret dazu geführt hat, dass dieser Jonas sich so von seinen Eltern distanziert und welche Rolle oder welche Schuld auch der Vater daran trägt.
Wie du es gerade schon gesagt hast, du bist selbst kein Vater und hast dich jetzt eben auf diese Väterrolle gefreut. Ja. Ist das jetzt so prinzipiell so eine Sache, dass man sich als Schauspieler eher über eine Rolle freut, die man eigentlich selber gar nicht ist, wo man dann eben mehr gefordert wird von der Kunst her? Oder liegt einem lieber etwas, wo man halt besser sich reinversetzen kann, so von Haus aus?
Natürlich, die Rollen, die weiter von einem weg sind, sind die größere Herausforderung. Und wenn man die Gelegenheit hat, sowas zu spielen, auch Situationen zu spielen, die man selber nie erlebt hat, mal ganz unabhängig von der Rolle, ist das natürlich immer eine tolle Sache. Denn das ist ja die Aufgabe eines Schauspielers, in dem Moment glaubwürdig zu sein und das glaubhaft auch rüberzubringen.
Ja, das ist nicht so einfach ist. Jeder, der mal im Schultheater auf der Bühne stand, also weiß, dass das gar nicht so einfach ist, wie es immer aussieht.
Ja.
Gut. Wie war denn so die Atmosphäre an den Drehorten? Ihr habt ja so an verschiedenen Orten, hauptsächlich in Ostdeutschland gedreht.
Ja,
ne?
Das hat mich ja nicht betroffen. Ich war ausschließlich in Berlin. Das war sehr skurril, vor allem die Szenen im Krankenhaus. Es war in einer psychiatrischen Klinik und wir hatten da diverse Zuschauer, die dort gewohnt haben und die auch sehr stark reagiert haben auf das, was wir da gespielt hatten. Das war ja so nur kurz abgesperrt, also da war schon auch ein Kontakt da. Und es war schon sehr spannend, auch die Reaktion der Bewohner dieser Klinik mitzubekommen. Ja, ja, das war toll.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also während des laufenden Betriebs wurde da gedreht.
Ja, ja, ja. Also war an einem Wochenende, wo es ein bisschen ruhiger war, aber trotzdem waren die Leute ja da und wir waren ja in ihrem Revier sozusagen und konnten sie ja nicht einfach so wegschicken. Ja, aber ansonsten auch die Arbeit, wie gesagt, mit Zimi Ehegötz und mit den Kollegen, war eine große Herausforderung und war sehr spannend einfach.
Ja, ich hatte sowas Ähnliches auch mal mitbekommen hier am Uniklinikum in Freiburg. Da wurde auch eine Folge der Fallas gedreht, war das, glaube ich. Auch eine Serie hier vom SWR. Und da wurde alles irgendwie komplett auf den Kopf gestellt. Also auf der Station wurden die Räume, die auf der rechten Seite waren, im Drehbuch links abgehandelt. Und das, also wenn man dabei war und wusste, wo was ist, das dann im Film gesehen hat und sich gewundert. Es war innerhalb des Films schon schlüssig, aber es hatte nichts mit der Realität zu tun.
Ja, ja.
So stelle ich mir das auch vor, wenn das halt eben jetzt so ein innere Medizin oder was auch immer ist, die im Film vorkommt, gedreht wurde in der Psychiatrie.
Ja.
Ja, man sollte den Bildern nicht glauben, die man sieht.
Ja, ich meine, wenn man den Hintergrund nicht kennt, dann ist es ja egal. Ne?
Ja, klar.
Das ist kein Problem.
Sicher, ja. Dann kommt man gar nicht auf die Idee. Hauptsache in sich ist das Ganze schlüssig. Ja.
Geht man da unbedarft daran?
Du warst ja schon mal in Freiburg, ne?
Ja, das ist schon lange, lange her, aber ich habe da gelebt. Ich habe in Freiburg auch mal gearbeitet, am Wallgrabentheater. Durfte ich mal ein Stück machen als junger Mensch mit 26 Jahren. Das war Anfang der 90er, habe ich da ein Stück gespielt mit Heinz Mayer, der ja dieses Jahr leider gestorben ist. Und Ingeborg Steiert hat damals auch noch mitgewirkt, so eine ganz tolle traditionelle Theaterprinzipale, wie man sie von früher her noch kennt. Sowas gibt's heute auch nicht mehr. Und das war eine tolle Erfahrung, weil wir ja das Stück auch en suite gespielt haben, also jeden Abend und mit Doppelvorstellungen am Wochenende und über Silvester und so. Also war toll.
Soll ich dir mal was verraten?
Ja.
Der Hartmut, mein lieber Kollege hier links neben mir, der war dabei.
Okay.
Genau. Hallo, Andreas.
Hallo, Hartmut.
Ich weiß nicht, ob du nicht an mich noch erinnerst, aber ich erinnere mich noch an dich. Ich war damals allerdings noch an der Kasse, später dann in der Dramaturgie und Organisation im Wallgrabentheater.
Ah, ja.
Aber eben damals war ich noch an der Kasse, aber ich kann mich noch ganz gut erinnern an das Stück und auch an die Inszenierung.
Ja.
War eine ganz spannende Zeit damals.
Ja, weiß Gott. Ja, überhaupt Freiburg, also hat mir immer sehr gefallen. Ich kannte Freiburg vorher gar nicht und ich habe immer gesagt, irgendwann komme ich da mal wieder zurück. Und ich war auch dann in der Folgezeit war ich immer mal da und habe da Leute, die ich bis heute noch kenne, auch mal besucht und finde es immer schön, da zu sein. Aber es ist schon wieder eine Weile her, die Zeit verrennt so schnell und ja, aber irgendwann komme ich mal wieder.
Hast du eigentlich Kontakte noch zum Wallgrabentheater später noch oder wurde nur in dem einen Stück damals gehabt?
Nein, weil ich war dann nach Freiburg, war ich ja immer im Festengagement an verschiedenen Theatern und dann hat sich das einfach nicht mehr ergeben. Dafür war es zu weit weg und dann ist das ja auch in neue Hände gegeben worden und dann ist das natürlich, also müsste ich bei Null anfangen, aber das kann ja immer noch kommen, später mal gerne, also würde ich gerne nochmal da was machen, ja, auf jeden Fall.
Was mich interessiert, würde, ich würde auch gerne auf die andere Heimat noch kommen, da spielst du ja auch mit, hast du schon erzählt,
ja.
Gerade momentan im Kino ja sehr erfolgreich, wie ich es gerade mitbekommen habe, ich habe den Film letzten Sonntag auch gesehen, war ganz begeistert und es ist ja eigentlich ein Film aus deiner Heimat, glaube ich, oder wenn ich richtig gelesen habe, kommst du aus Simmern im Hund zurück und da spielt die Serie ja auch, oder die Filme.
Ja, also es hat für mich eine ganz große Bedeutung gehabt, da mitzuspielen, denn als Edgar Reitz Anfang der 80er Jahre die erste Heimat gedreht hatte, da war ich 15 und durfte da auch schon mal bei den Dreharbeiten zugucken und das hat mich eigentlich auch zu dem Beruf des Schauspielers gebracht, muss ich sagen. Und deswegen war es dann für mich immer sehr wichtig, bei ihm auch mal mitspielen zu dürfen. Wie gesagt, vor 10 Jahren auch schon bei Heimat 3. Mhm. Und als ich dann von dem neuen Projekt erfuhr, die andere Heimat, das ist ja schon ein paar Jahre wieder her, als die ersten Kontakte geknüpft wurden, Drehbuch geschrieben und so weiter, Finanzierung aufgestellt, da habe ich mich dann auch schon gemeldet, gesagt, oh, da würde ich gerne noch mal dabei sein und war aber am Anfang erst ganz unwahrscheinlich, weil er eben keine Schauspieler nehmen wollte, die schon mal bei ihm gearbeitet haben. Und aber dann hat dann doch 8 Wochen vor Drehbeginn das Telefon geklingelt und dann bekam ich dann eben die Rolle des Pfarrers und habe mich da wahnsinnig drüber gefreut und bin einfach stolz, dabei sein zu dürfen und finde auch den Film ziemlich gelungen, ja.
Ja, finde ich auch. Du bist ja nicht der Einzige, glaube ich, der auch noch mitgespielt hat. Die Marita Breuer war ja auch
Marita
noch mit dabei.
Marita Breuer, ja, genau. Auch ganz toll fand, weil ich hatte mit Marita Breuer auch mal vor langer, langer Zeit mal zusammen auf der Bühne gestanden und von daher kannte ich sie auch privat und auch sonst waren da wirklich wunderbare Kollegen dabei und eben auch die Mischung, also Profis und Amateure, ganz toll und es war eine sehr konzentrierte Atmosphäre bei der Arbeit und Edgar Reitz ist 80 Jahre und er hat das fantastisch gemacht. Ja, kann man nur den Hut verziehen.
Das muss ja auch im Hunsrück eine Riesensache gewesen sein mit den Filmen. Und es spielt ja eigentlich in dem fiktiven Dorf Schabach. Das gibt es ja gar nicht. Ja.
Nein, das gibt's nicht.
Und es ist eine Mischung, zumindest beim 16-Stunden-Film von mehreren Orten. Jetzt im aktuellen Film ist, glaube ich, nur noch ein Ort, nur Gehlweiler, glaube ich.
Genau, der jedes Wochenende dann überflutet wurde von Touristen. Tausende von Menschen kamen dahin. Das Dorf hat normalerweise, glaube ich, nur 250 Einwohner. Sie hatten dann jedes Wochenende da unheimlich viel Betrieb und das hat wirklich Dimensionen gesprengt, die vorher nicht kannten.
Das ist auch unglaublich. Ich war vor ein paar Jahren mal dort bei diesem Simonhof und jetzt habe ich den Film noch wieder gesehen und habe erst gedacht, das muss im Studio nachgedreht worden sein oder irgendwas, aber das wurde ja wirklich dort vor Ort gemacht. Die Straßen wurden da mit Matsch und allem Möglichen beschmiert neue Kulissen. Das sah echt spannend aus.
War ein sehr, sehr großer Aufwand. Der Ausstatter des Filmes, der Toni Gerg, hat da eine wunderbare Arbeit geleistet. Aber das war leider sehr tragisch, da er mit 47 Jahren kurz nach Drehbeginn verstorben ist. Also er hatte wohl ein Herzproblem und hat sich da so verausgabt und dann kamen vielleicht noch andere Dinge dazu. Und das hat uns als Filmensemble auch nochmal stärker zusammengeschweißt und da haben wir auch wirklich gemerkt, es geht hier wirklich um was.
Ne? Das ist auch ihm gewidmet, der Film. Am Ende stellt, glaube ich, seinen Namen auch
ihm
nochmal.
Ihm und seinem verstorbenen Bruder von Edgar Reitz, der ja auch dieses Sprachgenie war und der ihn auch auf diese Idee eigentlich gebracht hat, diesen Film zu machen. Ja.
Wie bekommst du mit vom Film? Läuft der momentan sehr, sehr gut? Besser als man dachte oder so, wie man es sich vorgestellt hatte?
Gott, wie soll ich das erklären? Also man ist natürlich bescheiden. Also jetzt ich für meine Begriffe, was Edgar Reitz sich ausgerechnet hat, das kann ich natürlich nicht beantworten. Ich finde, er läuft sehr gut. Er ist jetzt schon über 2 Monate in den Kinos. Er läuft auch schon im Ausland. Die Kritiken sind ja fantastisch und die Reaktion auch im privaten Kreis. Also ich bekomme auch schon mal E-Mails aus Italien oder so und finde das einfach toll, weil Edgar Reitz und die Heimat-Trilogie hat ja Fans wirklich auf der ganzen Welt. Das merkt man immer wieder.
Ja, der 16-stündige Film damals, glaube ich, wurde ja auch in New York in irgendwelchen kleinen Kinos teilweise auch gezeigt und so.
Ja.
Und das habe ich auch mitbekommen. Ich habe leider nie im Stück gesehen, immer nur als der im Fernsehen, aber ich glaube, im Kino wirkt der auch nochmal ganz anders, so wie der aktuelle Film natürlich jetzt auch. Wie ist eigentlich die Begeisterung im Hunsrück ist dann nach dem Film? Ist man jetzt eher ein bisschen gebeutelt von den Dreharbeiten oder ist man da einfach stolz?
Man ist schon stolz. Also man merkt das schon. Da hat sich auch was geändert und sie wissen es mehr zu würdigen. Die Deutschlandpremiere war ja dann auch in Simmern und das war also ein Riesenfest. Im Museum läuft jetzt auch eine aktuelle Ausstellung dazu. Dann wurde ja das Geburtshaus oder das Haus, wo Edgar Reitz seine Kindertage verbracht hat in Moorbach, das wurde in ein Museum umgebaut, was wohl auch sehr gut ankommt. Also ich will da auch unbedingt demnächst mal hinfahren, mir das mal angucken. Die merken einfach, sie müssen jetzt auch mal was tun, um das vielleicht auch mal so ein bisschen lukrativ zu machen für sich selber, weil der Bedarf einfach da ist und es gibt Menschen, die wollen da auch wirklich was sehen.
Ja. Jetzt haben wir gerade viel über den Film gesprochen, aber vielleicht möchtest du ein paar Worte sagen, um was es überhaupt in dem Film richtig geht, damit die Leute noch mehr reinströmen in den Film jetzt.
Ja, es spielt in den 1840er Jahren in Deutschland zu einer Zeit, wo Deutschland sehr gebeutelt war, also verschiedene Regionen durch extreme Hungersnöte, ausgelöst durch Umweltkatastrophen, wo es plötzlich dann auch im Sommer mal anfing zu schneien und die Ernte vollkommen kaputt ging. Es eine sehr hohe Kindersterblichkeit gab, die Menschen waren demoralisiert, sie waren auch alleingelassen durch die Regierung, durch den König und parallel dazu gab es schon Werber aus Brasilien, die ganz gezielt nach Europa kamen und dort Leute gesucht haben, um nach Brasilien auszuwandern. Und weil sie sich wahrscheinlich auch dachten, diese Menschen sind Arbeit gewöhnt und wollen auch was machen mit ihren Händen. Und so gab halt eins das andere. Und die Menschen haben sich dann entschlossen, ihre Heimat zu verlassen, weil sie einfach keine Aussicht auf eine gute Zukunft mehr für sich hatten. Was aber natürlich zu dieser Zeit, das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, ein Abschied für immer war. Mhm. Diese Menschen haben ja ihre Familien verlassen und dann war es vorbei. Man hat sich nie wieder gesehen. Mhm. Abgesehen davon gab es ja dann auch bei der Überfahrt schon einige, die selbst das nicht überlebt haben, weil die Strapazen so groß waren. Ne? Und auch die Ankunft im verheißungsvollen Brasilien war eben gar nicht mal so verheißungsvoll für den einen oder anderen. Mhm. Und also es ist eine sehr spannende Zeit, die eigentlich in der deutschen Geschichte kaum vorkommt, sehr überschattet wird, eben durch Kaiserreich, Nazizeit und so weiter, Kriege. Mhm. Aber ich glaube, es war auch eine Zeit, die das Denken bis heute in unserem Land sehr geprägt hat. Ja? Mhm. Und deswegen spricht er auch viele so aus dem Herzen.
Ja, toll an dem Film ist ja wirklich auch, dass diese ganze Ruhe und mit der Langsamkeit, die dem teilweise auch erzählt wird, so ähnlich ja. wie bei den 60-Stunden-Filmen. Also mir ging es immer dabei so, dass ich mir dachte, ja, genauso stell ich mir vor, wie das früher gewesen sein muss, einfach so. Ja. Weil man spürt den Mief eigentlich der ganzen Häuser und alles und man geht durch die Trassen durch. Also ich finde es spannend, also spannender als manch andere Historienfilm, den man so sieht. Also weil es einfach so authentisch wirkt auf jeden Fall.
Ja, und diese Entschleunigung ist ja auch wirklich mal was Wohltuendes im Gegensatz zu dem, was man sonst heutzutage in Film, Fernsehen geboten bekommt, wo es immer schneller und schneller und schneller und die Leute haben gar keine Zeit mehr, überhaupt erstmal auf sich wirken zu lassen. Und dann ist natürlich sowas, wo fast wie in Echtzeit das auf einen so mal einströmt, wirklich eine Wohltat.
Ne? Ja, es ist auch nie langweilig, obwohl es so langsam ist und ja. so, aber so intensiv ist, aber es ist nie langweilig.
Den ganzen Tag über. Und man kann jede Figur kennenlernen und lieben lernen auch und das ist eben die Qualität von Edgar Wright, überhaupt auch in all seinen Filmen. Ich kann auch wirklich die ganze Trilogie nur jedem ans Herz legen. Kann man als DVD-Sammlung erwerben und also ist gerade für das Winterhalbjahr, denke ich, immer eine gute Alternative für schöne lange Fernsehabende.
Ja, wunderbar. Das war doch ein hervorragender Tipp gleich für den nächsten Film. Aber guck mal nochmal kurz zurück. Du hast ja vorhin erzählt, dass du auch hier in Freiburg schon mal warst. Mhm. Und im Vorgespräch hattest du angedeutet, dass du auch unsere Sendung kennst.
Ja, die gab es ja damals schon und ich kann mich erinnern, also während der Probenzeit muss das gewesen sein, weil nachher, als die Vorstellungen liefen, ging das ja nicht mehr, habe ich das dann ab und zu auch mal mitbekommen, ne? Und habe das auch gehört und fand überhaupt auch die schwule Szene in Freiburg also sehr ausgeprägt und toll, also für eine Stadt von der Größenordnung hätte ich das damals, hätte ich gesagt, nicht erwartet und auch die Partys und alles so, das war toll. Ne?
Das ist schön, ja, dass du da schöne Erinnerung dann hast. Ja.
Ja, absolut, absolut.
Wunderbar. Was steht denn jetzt noch so bei dir an nächstes Jahr? Wo kann man dich wieder sehen? Hast du ein Theaterarrangement oder kommt...
Nee, kann ich jetzt momentan noch gar nicht drüber sprechen. Es tut sich jetzt gerade einiges und bin da auch ganz gespannt selber, wie es jetzt weitergeht. Ich habe vor allem jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Angebot bekommen für eine neue Agentur und darauf freue ich mich auch sehr. Und ansonsten sind immer wieder irgendwelche Castings. Mittlerweile ist das Filmgeschäft ja sehr kurzfristig, also dass oft Sachen reinkommen und dann wird dann quasi schon 5 Tage später gedreht. So, und da muss man dann auch sehr flexibel sein. Aber es gibt eben auch längerfristige Projekte, wo ich natürlich hoffe, dass ich dabei sein darf. Aber da kann ich natürlich momentan noch nicht drüber sprechen.
Kannst dich ja da mal bei uns melden, wenn du magst, wenn es was Neues gibt.
Ja,
ja. Ja, herzlichen Dank, Andreas, für das tolle Interview, hat mich sehr gefreut. Jetzt also muss ich dann auch noch in die andere Heimat gehen. Herr Hartmut hat mich ja schon angehauen deswegen, aber jetzt bin ich ja überzeugt. Zum Schluss hätte ich jetzt noch eine kleine Bitte. Würdest du uns denn netterweise einen Stationer machen, also so einen, wer du bist und dass die Leute hier die Schwule Welle aus Freiburg hören?
Okay. Also, mein Name ist Andreas Külzer, ich bin Schauspieler in dem Film Modern Friendship und ihr hört die Schwule Welle in Freiburg.
Super, dankeschön. Wir sprachen mit Andreas Külzer, der die Rolle des Vaters des krebskranken Jonas spielt in dem Film More Than Friendship. Jetzt beim DVD-Händler deines Vertrauens zu kaufen.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der Schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Zagreb. Der Regierungschef der Mitte-Links-Regierung in Kroatien, Zoran Milanovic, zeigt sich enttäuscht von dem Ergebnis des Referendums vom vergangenen Wochenende. Das katholische Lager hatte sich darin gegen die eher linke Regierung durchgesetzt und rund 66% der Wähler entschieden sich dafür, die Ehe ausschließlich als Verbindung zwischen Mann und Frau in der Verfassung zu verankern. Regierungschef Milanovic nannte dieses Ergebnis wörtlich als traurig und sinnlos. Weiter sagte er, Zitat, ich hoffe, dies ist das letzte Referendum über Themen, die den persönlichen Bereich der Familie betreffen, in dem niemand eindringen sollte. Dagegen sagte Tomislav Karamarko von der konservativen Oppositionspartei, er begrüße die Entscheidung, da sie die traditionellen Werte schützen. Leider, so sagte er weiter, sei es dafür nötig, etwas Natürliches in der Verfassung festzuschreiben. Offenbar tut sich das neue EU-Mitglied schwer mit der Einführung vieler westlicher Errungenschaften und stärkt somit die eher konservativen Lager. Beflügelt von ihrem Sieg am Sonntag wurde ein nächstes Referendum angekündigt, wodurch der serbischen Minderheit der Gebrauch ihrer Sprache im öffentlichen Raum untersagt werden soll. Hierbei würde erneut eine Minderheit in Kroatien diskriminiert. Hamburg. Oberbürgermeister Olaf Scholz von der SPD begrüßte die Entscheidung der International Gay and Lesbian Football Association, die lesbisch-schwule Fußball-Europameisterschaft 2015 in Hamburg stattfinden zu lassen. Als Schirmherr sagte er wörtlich, es sei eine Gelegenheit für Hamburg, sich als weltoffene und tolerante Metropole zu präsentieren. Nach 2011 in Manchester und 2013 in Dublin findet das Turnier erstmals auf dem europäischen Festland statt. Dies sei eine herausragende Sportveranstaltung, die ganz im Zeichen der Gleichstellung und Gleichbehandlung steht. Bei dem Turnier werden rund 400 Spielerinnen und Spieler in der Hansestadt erwartet. Der Hamburger Sportverein, HSV, stellt dafür sein Nachwuchsleistungszentrum in Norderstedt zur Verfügung. Der Vorsitzende der heimischen Mannschaft Startschuss Hamburg, Björn Friedrich Augsten, betonte, es freut uns sehr, dass wir mit diesem Turnier zeigen können, dass es genügend schwule und lesbische Fußballer gibt. Moskau. Erstmalig seit der Verabschiedung des sogenannten Anti-Homo-Propaganda-Gesetzes wurde am Dienstag im Norden Russlands ein LGBT-Aktivist festgenommen und zu einer Geldstrafe verurteilt. Der in Russland bekannte Gay-Aktivist Nikolai Alexejew und ein Mitstreiter standen vor einer Kinderbücherei und hatten, wie es heißt, Propaganda für nicht traditionelle Beziehungen gemacht. Unter anderem hielten sie ein Plakat mit der Aufschrift hoch, es gibt keine Homopropaganda, schwul wird man nicht, als Schwuler wird man geboren. Die Geldstrafe beträgt 4.000 Rubel, das sind umgerechnet etwa 90 Euro. Moskau. Aktuell auf dem Büchermarkt ist ein Buch über den russischen Präsidenten Wladimir Putin erschienen. Titel: Die ganze Wahrheit über Putin. Der Verfasser, der 42-jährige Politikanalyst Stanislav Belkovsky, räumt nach eigener Aussage darin mit einigen Mythen auf. So sei Putin alles andere als ein Sexgott, auch wenn er oft so dargestellt würde. Sein Gesundheitszustand sei vielmehr eher besorgniserregend. Und um dies geheim zu halten, benutze er ein regelrechtes System von Doppelgängern, um seine chronischen Krankheiten und gesundheitlichen Probleme geheim zu halten. Seine Berater seien stets bemüht, das Bild eines Machos und einer Sexbombe zu vermitteln, wohingehend dem russischen Präsidenten, Zitat, Sex und ein Sexualleben fremd sind. Wenn überhaupt, dann sei er eher latent schwul. Das Buch ist im Redline Verlag erschienen, hat 368 Seiten und kostet 19,99 Euro. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten. Hier ist die Schwule Welle live aus dem Greta-Gelände hier in Freiburg. Und jetzt gibt es was zu gewinnen. Also gleich den Telefonhörer in die Hand, denn es geht um schwules Dance. Die Waldsee-Party, die jetzt am kommenden Samstag wieder steigen wird. Das ist die kultige Weihnachtsparty, die größte Gay-Party in der ganzen Region. Um 22 Uhr geht's los, zwischen 22 und 23 Uhr gibt's eine Happy Hour und zwischen 1 Uhr und 31 Uhr nachts erneut. Es gibt tolle DJs zu bewundern, die beste Platten und beste Musik auflegen werden. Robert Sun und La Breeze werden dort sein und Für diese Veranstaltung könnt ihr 2 Plätze gewinnen. 2 Gästelisteplätze bei der größten Gay-Party in der Region. Was müsst ihr tun? Ihr müsst anrufen bei uns. Und zwar unter der Nummer 0761 31028. Ich wiederhole nochmal. 0761 31028. Jetzt wird gleich Musik laufen. Und ihr könnt fleißig anrufen. 2 Plätze gibt's zu vergeben.
Nicht immer, aber immer öfter. Am Donnerstagabend schalten Männer ihren Computer an und hören auf www.schwulewelle.de die Sendung, die sie wirklich interessiert. Schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg. Weiter geht's mit dem rosaroten Waschsalon.
Und weiter geht's hier mit dem nächsten Exklusivinterview zum Film More Than Friendship. Ich spreche nun mit Timmy Egerts, dem Regisseur. Hi Timmy, schön, dass du am Telefon bist. Lass uns reden.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Gerne. Dein Name, der ist mir sofort aufgefallen. Timmy Egerts. Zu schön, um echt zu sein, oder?
Es ist tatsächlich so, mein Name. Also mich fragen immer viele, ob es mein echter ist, weil Timmy ist ja immer so eine Verniedlichungsform, aber steht auch tatsächlich in meinem Ausweis, also ist real.
Was hat sich deine Mutter dabei gedacht?
Meine Mutter hat früher immer super gerne Lassie gesprochen und der beste Junge von Lassie, der Junge, heißt Timmy und er hat sie im Krankenhaus auch richtig gekämpft dafür, dass sie auch wirklich den Namen nehmen durfte.
Dass nicht Tim oder Timothy sein wird, sondern es sollte Timmy sein.
Also im Krankenhaus hat sie mir nur erzählt, haben sie sie alle so angeschaut und meinten, das geht gar nicht. Also Tim und du kannst sie gerne ja so mal Timmy nennen, aber sie hat gesagt, nein, ich will den Namen auch richtig im Perso haben.
Ja, du kannst ja eigentlich fast froh sein, dass du nicht Lassie heißt, ne?
Ja, Gott sei Dank.
Obwohl, da gibt's auch schöne Witze drüber. Okay, aber das lassen wir jetzt. Kommen wir einfach zum ernsten Teil des Interviews. Magst du dich vielleicht noch ein bisschen anders vorstellen? Jetzt nicht nur über den Namen her, woher du kommst, was du so machst.
Ja, also ich bin eigentlich aus Thüringen. Ich bin dort geboren, in Bad Langensalza, und bin aber in Niedersachsen groß geworden und lebe jetzt seit einigen Jahren in Leipzig. Habe zuvor nach meinem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht als Medienkaufmann. Und weil ich halt gemerkt habe, dass ich da nicht wirklich vorankomme, wenn ich kein Studium habe, habe ich halt vor 4 Jahren mich nochmal entschieden, dann ein Studium aufzunehmen und habe ich erstmal Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert im Bachelor. Und jetzt aktuell befinde ich im Master und studiere Publishing and Media Trade Management.
Das hat ja jetzt mit dem Film gar nicht mal so viel zu tun, ne?
Richtig, überhaupt nicht, wenn du so nimmst, weil, also ich habe natürlich mit Medien, ich bin so eher aus dem Verlag komme ich, aber mich hat Film schon immer interessiert, also es ist immer so eine kleine Leidenschaft schon gewesen und deswegen habe ich einfach irgendwann gesagt, okay, vielleicht mache ich das nicht unbedingt beruflich, aber warum nicht hobbymäßig, und deswegen haben wir das auch alles hobbymäßig aufgezogen.
More Than Friendship ist ja nicht dein erstes Hobbyprojekt, dein erster Film gewesen. War das The First Time? Wäre ja eigentlich auch ein sinniger Titel für einen ersten Film.
Ja.
Untertitel auf Deutsch, Bedienungslose Liebe.
Du hast gut recherchiert.
Den habe ich zu Hause. Ich habe die mir gekauft und hatte dann irgendwann mal die DVD in der Hand und dann den Namen Timmy Egerts gelesen und dachte, ja, witzig, haha. Und dann später bei der Recherche zu diesem neuen Film More Than Friendship tauchte der Name wieder auf und mein Hirn schlug Alarm. Damals hast du ja noch selbst vor der Kamera gestanden, gesessen, gelegen, geknutscht und geknuddelt und alles. Das ist mir bei More Than Friendship auch aufgefallen, dass die Figuren sich wahnsinnig oft umarmen und so zärtlich und liebevoll berühren. Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet?
Nein, es ist bewusst so. Also der Film ist ja dreigeteilt und am Anfang geht es darum, wir nehmen uns sehr, sehr viel Zeit, um einfach die Charaktere vorzustellen. Weil am Ende geht es ja wirklich viel mehr um die Krankheit und den Tod des Protagonisten und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass man am Anfang schon wirklich eher diese Beziehung in den Vordergrund stellt. Und wir hören das zwar auch von anderen immer mal wieder, dass am Anfang echt sehr viel geküsse und geknutscht ist. Bloß man muss das auch so verstehen. Also ich kenne das so, wenn man halt wirklich jemanden liebt und auf Reisen ist, dann küsst man sich sowieso schon wesentlich mehr. Mhm. Und wenn man dann noch weiß, dass diese Person bald sterben wird, dann ist das nochmal viel intensiver. Und deswegen haben wir uns am Anfang sehr viel Zeit dafür genommen.
Das erschließt sich dem Zuschauer halt erst im Laufe des Films. Ne? Der weiß das ja nicht von Anfang an. Der kriegt dann das Aha-Erlebnis erst so im Laufe des Films und denkt, was ist denn da los? Was ist mit dem Jungen? Der irgendwie ist ja nicht so ganz fit. Was hat er denn irgendwie? Ne? Und der Beziehungsalltag oder der Alltag von den dreien, der wird ja dort am Anfang des Films, wie du gesagt hast, eben so entschleunigt dargestellt. Und nachher nimmt das Ganze doch rasant Fahrt auf.
Ja. Also das ist auch wichtig, weil wenn man das am Anfang nicht machen würde, dann würde diese Wendung am Ende einfach auch nicht funktionieren. Also das war zumindest unsere Intention, dass wir gesagt haben, man muss den Leuten auch erstmal die Möglichkeit geben, so langsam reinzukommen, ein bisschen die Geschichte zu verstehen, damit am Ende auch die Fallhöhe einfach höher sein kann. Ja, aber am Ende ist es auf jeden Fall, vor allem in den letzten 15, 20 Minuten, ist natürlich sehr rasant, gerade wenn die Eltern dann noch mit in den Film hineinkommen und auch in den Konflikt dann mit Mia und Lukas, den anderen beiden dann im Krankenhaus, also schon enorm.
Der Andreas Külzer, der den Vater von Jonas spielt, hat uns ja schon ein bisschen die Storyline erzählt, also den Inhalt des Films. Von dir stammt das Drehbuch, da kannst du natürlich sozusagen quasi von der Quelle aus erzählen. Wie kamst du denn eigentlich auf diese Idee, dieser ungewöhnlichen Dreierbeziehung zwischen Jonas, Lukas und Mia?
Also warum ich überhaupt den Film gemacht habe, weil vor 2 Jahren ist ein guter Freund von mir selber an Krebs gestorben und deswegen wollte ich das Thema Tod und Krankheit auf jeden Fall in den neuen Film mit aufnehmen. Und dann habe ich mir lange überlegt, ja, wie könnte man das vielleicht sinnvoll machen, und da fiel mir dann also die Idee so einer Dreierbeziehung besonders ans Herzen, also weil ich das so spannend finde. Ich selbst kenne das zwar auch nicht von mir, aber ich fand, man merkt das ja auch schon, glaube ich, im normalen Leben. Ich kenne ganz viele, die plötzlich sagen, sie sind bi, sie machen mit einer Frau, mit einem Mann und keiner will sich auch durchaus so richtig festlegen, auch wenn das ungern zugibt. Und deswegen habe ich mir gesagt, warum nicht dann einfach auch nochmal eine Dreierbeziehung? Und so kam das einfach.
Das ist dann sozusagen gelebte Toleranz und ja auch die Möglichkeit, eben alles mal auszuprobieren. Genau. Aber die Beziehung von den dreien, die geht ja über Jahre.
Richtig. Also die drei kennen sich schon relativ lange, also schon seit sie klein sind. Also sie sind auch zusammen zur Schule gegangen und seit 3 Jahren sind sie aber in diesem Film dann halt schon zusammen. Also man setzt da schon nach 3 Jahren nach der Beziehung ein. Aber man kriegt durchaus mit, dass es halt schon wesentlich länger geht. Bei uns ganz, ganz wichtig war, es gibt ja viele Filme über eine Dreierbeziehung und da liebt der eine den anderen mehr als den anderen und dann zerbricht das meistens. Wir wollten das überhaupt nicht in den Vordergrund stellen. Wir haben von Anfang an gesagt, diese Beziehung lebt. Und es geht hier gar nicht darum, um zu sagen, dass diese Dreierbeziehung, ob das funktionieren kann oder nicht, sondern wir stellen das überhaupt nicht in den Vordergrund. Wir sagen, das kann funktionieren.
Am Anfang war es nur eine Freundschaft zwischen den dreien und daraus wurde dann mehr als Freundschaft. Auf Englisch More Than Friendship, da sind wir schon beim Titel. Ein englischer Titel, schon wieder, wie The First Time. Hat das einen Hintergrund?
2. Der eine ist, ich mag komischerweise doch meistens immer ein bisschen eher die englischen Titel, weil mehr als Freundschaft, ich habe es mir lange überlegt und ich hatte ja 2 Co-Produzenten, mit denen haben wir uns lange hingesetzt und haben uns mögliche Titel überlegt. Und dann haben wir aber auch gemerkt, wir wollen ja auf jeden Fall auch spanische, französische und englische Untertitel zu diesem Film anbieten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müsste der Film ja sowieso auch im Ausland vom Titel her übersetzt werden. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch gleich einen englischen Titel nehmen. Dann ist die Chance, dass er überall genauso heißt, einfach viel größer.
Bietet sich dann ja an, ja.
Genau.
Du sprichst jetzt schon mehrfach von wir. Wer ist wir und wie habt ihr euch gefunden?
Also ich habe den Rüdiger Ost, den Matthias Fricke, das sind meine beiden Co-Produzenten, angesprochen. Den Rüdiger kannte ich noch vom ersten Film, da hat er auch schon uns mitgeholfen. Und wir hatten ja 2011 die Premiere von The First Time und kurze Zeit darauf hat es wieder schon unter meinen Fingern gejuckt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist das ja sowieso gerade passiert mit diesem Tod meines besten Freundes. Ich habe gesagt, ich würde jetzt gerne mal wieder was Neues machen. Und ich habe die beiden dann einfach angesprochen und habe ihnen mal meine Idee geschildert und habe gefragt, könnt ihr euch das vorstellen? Und so ist es dann entstanden. Also dann habe ich mit den beiden zusammen mich hingesetzt, dann haben wir einen Budgetplan erstellt, weil ganz wichtig, bevor man überhaupt sowas macht, man muss einen Budgetplan haben und gucken, ob es überhaupt realistisch ist. Und dann haben wir geguckt und dann so fing das an. Also vor 2 Jahren haben wir begonnen mit den ersten Ideen zum Film.
Und jetzt ist er auf DVD raus, davor war er auch noch im Kino gewesen. Also es ist uns noch richtig ganz frisch. Das zieht sich ja dann echt hin, ne? So eine Produktion. Ne? Wie viele Leute sind denn daran beteiligt?
Also wir sind relativ wenig. Insgesamt kann man so sagen 17, 18 Personen, aber am Set waren wir gerade mal 10 meistens. Wir hatten auch gar nicht das Geld dafür. Das ist ja so eine Art Roadtrip, wo man die ganze Zeit unterwegs ist und das heißt, man muss dann natürlich die Fahrtkosten, die Unterkunft bezahlen und deswegen waren wir immer ganz, 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 ganz wenig Leute. Also extrem minimalistisch, eine Kamera, die Regie, dann noch der Ton und noch 1, 2 Helfer und dann die Schauspieler. Und generell muss man sich das auch so vorstellen, man braucht circa ein Jahr Vorlauf, weil man muss ja anfangen mit dem Budget, man macht das Casting, man macht das Drehbuch. Der eigentliche Dreh, der dauert ja meistens nur 23 bis 25 Drehtage, so bei uns. Hm. Und dann fast nochmal ein Jahr braucht man, um natürlich das ganze Material zu sichten, um dann den Film zu schneiden. Und wenn der Film geschnitten ist, muss ja auch nochmal so eine Tonkorrektur, eine Bildkorrektur durchgeführt werden. Und deswegen zieht sich sowas natürlich auch immer.
Mit entsprechend sparsamen Mitteln und sparsamen Manpower, das dauert, das hat dann etwas länger als in Hollywood.
Genau, wir waren ja nebenbei ganz normal entweder an der Arbeit oder ich im Studium und eigentlich haben wir es fast immer nur nachts gemacht. Also ich habe sehr viel nachts geschnitten. Mein Schlaf in den letzten Monaten war relativ gering, aber es macht irgendwann natürlich auch Spaß.
Dafür ist es jetzt umso besser. Aber ich habe jetzt hier gerade mal gesagt, von wegen preiswert und so, ne? Aber das sieht man dem Film überhaupt nicht an. Der ist richtig gut, also die Bilder sind toll, berauschend. Also ich habe spontan beschlossen, und da muss ich mal Urlaub machen, das hätte also genauso gut von Fremdenverkehrsamt sein können, den Roadtrip, den du da erwähnt hast.
Ja.
Nee, also das war wirklich beeindruckend. Und jetzt habe ich ja auch, muss ich ja sagen, bei der Recherche gelesen, das Ding hat nur in Anführungszeichen 33.000 Euro gekostet, ein paar zerquetschte, ne?
Ja.
Das ist unglaublich. Also, dass man dafür so wirklich ein Hochglanzprodukt herstellen kann, also da habt ihr euch ja wirklich angestrengt.
Das liegt natürlich in erster Linie daran, dass alle immer mit Herzblut dabei waren. Also die meisten haben, also fast alle haben ja auf ihre Gage verzichtet. Das sind alles Rückstellungsverträge. Mhm. Sprich, das heißt, die Darsteller oder auch die Crewmitglieder bekommen in erster Linie erst dann etwas, wenn der Film jetzt auch wirklich was einspielt. Aber bei den meisten ging es halt einfach darum, dass sie gesagt haben, Mann, uns gefällt diese Story, da möchte ich gerne dabei sein. Mhm. Bei Andreas zum Beispiel ja auch, er hat es ja vorhin ja ganz kurz erzählt, dass er zum Beispiel auch mal eine Vaterrolle spielen wollte. Mhm. Und das geht natürlich wirklich nur, wenn da alle bis zum Ende auch einfach dabei sind und an das Projekt glauben.
Hm, toll, ja, ich denke, das transportiert das auch. Also das kommt rüber, dass da wirklich die Leute mit Herzblut dabei sind. Ne? Kommen wir doch mal gerade zu den Leuten, zu den Rollen. Die Charaktere sind ja so vielseitig ausgewählt. Der eher schüchterne, sensible Jonas, der wird dargestellt von Holger Föst, und Michelle Fichtner, die spielt die liebenswerte Mia, die im Zentrum des Dreiecks steht, obwohl sie ist eigentlich eher ein Eckpunkt des Dreiecks, aber trotzdem steht sie irgendwo im Zentrum, jedenfalls so für mein Empfinden. Und der sportliche Grobmotoriker Lukas, da fand ich, also der hätte also auch für Michelangelos David-Statue-Modell gestanden haben können, der wird verkörpert von Jakob Graf. Und dann natürlich nicht zu vergessen die beiden wichtigsten Nebenrollen, Jonas Eltern, hochkarätig besetzt mit Gabriele Janicki und Andreas Külzer, den wir ja vorhin schon gehört haben. Wie viel Zeit und Energie geht da drauf? Ein Jahr Vorlauf, ein Jahr Nachbearbeitung, aber das Casting zum Beispiel, allein das Ensemble zusammenzustellen, wie seid ihr denn an die Schauspieler gekommen?
Also alle Schauspieler haben sich, bis auf den Holger, mit Holger bin ich damals selber noch zur Schule gegangen, also mit ihm habe ich Abitur gemacht, den habe ich direkt selber angefragt, weil ich wusste, dass er schon selber eine Schauspielausbildung gemacht hat. Und
das ist quasi von der Schulbank weggecastet.
Genau. Also es war natürlich nicht klar, dass er die Rolle gleich kriegt, aber ich habe gesagt, du, pass auf, ich habe so dieses Projekt, willst du dich nicht mal vorstellen bei uns? Weil wir haben ja zu dritt entschieden, weil wir haben ja zu dritt das Ganze finanziert, deswegen war klar, er muss sich natürlich erstmal vorstellen. Aber alle anderen haben tatsächlich sich ganz normal bei uns beworben. Wir haben im Internet aufgerufen, also auf den verschiedenen Seiten, die es da so gibt, und haben sich die Leute bei uns gemeldet. Und man kann so sagen, vom Aufruf bis zum eigentlichen Besetzung vergehen so circa 3 bis 4 Monate.
Hm.
Weil man muss ja erstmal das online stellen, da muss man viel mit den Leuten telefonieren. Das eigentliche Casting hat so circa einen Monat gedauert, aber meistens immer nur an den Wochenenden. Und dann musste man halt sich auch nochmal zusammensetzen und hat auch das Drehbuch besprochen. Also so richtig fest war so nach 3-4 Monaten
Besetzung. Und parallel dazu dann auch die Technik zusammengesucht?
Genau.
Ja, also das ging schneller wahrscheinlich, oder?
Ja, die Technik. Das Schlimme ist, das muss man leider auch mal sagen, im Film, es gibt extrem viele Schauspieler, aber Technik, gerade was Ton oder auch Kamera anbelangt, da gibt es sehr, sehr wenig Leute. Das liegt einfach daran, dass auch wenig Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland dafür gibt. Und das war gar nicht so leicht, muss man sagen. Also Schauspieler und Schauspielerinnen hatten wir wirklich sehr, sehr viele Bewerbungen, aber gerade Kamera und Ton ist immer sehr, sehr wenig gewesen. Ja, aber auch das muss man auch verstehen, weil die Leute müssen 3-4 Wochen lang komplett auf ihr Gehalt verzichten. Wir haben zwar die Unterkunft und etc. alles bezahlt, aber man hat ja nicht wirklich eine Gage bekommen und das muss man sich natürlich auch erstmal leisten können.
Klar, da scheiden schon mal manche aus. Ne?
Ja, genau.
Wo habt ihr denn gedreht und wie habt ihr die Drehorte gefunden?
Wir haben in erster Linie in Mecklenburg-Vorpommern gedreht, darüber hinaus dann noch in Brandenburg, in Berlin, in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen. Und nachdem ich das Drehbuch fertig hatte, habe ich mit Rüdiger und Matthias, meinen Co-Produzenten, gesagt, so das brauche ich in etwa. Lass uns doch mal jetzt durch die Gegend fahren. Und dann sind wir wirklich mit dem Auto los und haben einfach mal geschaut, was trifft an Scheune, was geht. Also mehr war klar, dass wir dann oben nach Graumüritz etwa fahren. Aber ansonsten haben wir das uns wirklich einfach vor Ort einfach mal angeschaut. Und manchmal, muss man auch gestehen, haben wir einfach gesagt, okay, es ist ja sowieso eine Art Roadtrip. Wir sind ja dann eben mit dem Wohnmobil unterwegs. Machen wir dann vor Ort, wenn wir dort sind. Wenn wir was Schönes sehen, dann halten wir an und dann geht's los.
Dann wird es einfach mal ganz spontan ins Drehbuch mit eingebunden.
Genau.
Das ist natürlich dann der große Vorteil, wenn man gleichzeitig Produzent, Regisseur und Drehbuchautor ist.
Ja, aber verstehe mich nicht falsch, aber das ist viel schöner, wenn du planst alles vorher. Ne? Aber wenn du dann mal wirklich auch dann mal unterwegs bist, dann siehst du manchmal Dinge, die hast du vorher gar nicht gesehen. Ja. Und wir wollten uns das einfach frei halten, damit dieses Gefühl auch viel höher kommt. Also unsere Darsteller haben dann auch mal gesagt, Mensch, das wäre doch hier eine gute Möglichkeit. Und dann haben wir geschaut, ob das geht und dann haben wir das einfach gemacht.
Super, ja, natürlich, wenn so von allen ein bisschen Input kommt, dann kann natürlich auch eine gute Sache dabei rauskommen. Ja. Ja, mir ist aufgefallen, das Myrizeum zum Beispiel, das nimmt einen relativ breiten Raum ein im Film. Und dann habe ich hinterher gesehen, dass ihr euch bedankt bei dem Museum, dass ihr da drehen durftet und so. Ne? Und ja, das hat funktioniert. Also wie gesagt, ich will da jetzt hin. Ne?
Ja, also wir haben da einfach vorher aber auch angefragt. Bei solchen Sachen muss man natürlich anfragen, weil das Myrizeum natürlich dann auch mit dem normalen Besucherdrang ist natürlich schon ein Problem. Wir haben einfach auch der Kletterwald, also wir haben ja solche Sachen drin, wo wir gesagt haben, wir wollen natürlich jetzt nicht einfach nur mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahren, sondern es muss natürlich irgendwie auch ein Erlebnis dabei sein. Wir haben einfach mal angefragt, aber die waren alle relativ offen. Die wollten zwar wissen, worum es geht und wie viele sind wir, aber dann haben die gesagt, kein Problem, kommt vorbei, dann dürft ihr hier drehen.
Schön. Wie sieht denn so ein typischer Drehalltag aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Mit wann aufstehen, wie ging es dann weiter und was war am stressigsten?
Ja, also der längste Drehtag, das kann ich schon mal sagen, war 21 Stunden.
Boah.
Und so ein normaler Drehtag, wir waren ja die ersten zwei Wochen zusammen in einer Herberge, also wirklich 24 Stunden lang mal rund um die Uhr zusammen. Und da war es meistens so um 6 Uhr aufstehen, dann haben wir um 7 Uhr das Equipment eingepackt und sind zum Drehort gefahren. Dann gibt es dort erstmal so eine Stellprobe, da wird aufgebaut und dann werden die Szenen gedreht. Das Lustige ist, man denkt ja auch immer, man braucht so viel Zeit, um die eigentlichen Szenen zu drehen. Viel wichtiger ist der gesamte Aufbau, der dauert eigentlich viel, viel länger als alles andere und die Fahrt zu den einzelnen Drehorten. Ja, und so zog sich das dann bis abends und meistens war so, sagen wir mal, zwischen 21 Uhr dann Abbau, sodass wir um 22 Uhr dann wieder in der Herberge waren. Dann wurde dann auch meistens auch nochmal gesprochen, was steht morgen an, müssen wir nochmal über das Drehbuch sprechen. Und also waren schon sehr, sehr lange Drehtage.
Aber ich habe digital gedreht, dann muss das jetzt kein Fusseltest machen oder sowas noch.
Nein, genau, wir haben alles mit einer HD-Kamera gedreht und war alles digital vorhanden gleich.
Kann man gleich mal gucken, ob es geklappt hat.
Leider, das war immer unser Ziel, aber nach so einem langen Drehtag ist man abends dann so kaputt gewesen, dass wir irgendwie frühestens nach dem vierten, fünften Tag mal Zeit hatten, das überhaupt anzuschauen. Ja, beim nächsten Mal müsste man das ein bisschen besser planen, dass es nicht ganz so stressig alles ist.
Oder jemanden mitnehmen, dessen Aufgabe nur darin besteht, in der Nacht nochmal alles durchzugucken.
Genau.
Ob alles so ist, wie es gesagt ist. Ja. Lief denn das so alles so wie geplant oder gab es da eine lustige Anekdote, dass irgendwas schiefgegangen ist?
Also generell lief irgendwie fast nichts so, wie es sollte. Das fing schon an, als wir dort in die Herberge ankamen. Da haben wir uns gesagt, okay, die ersten Tage drehen wir gleich draußen. Wir hatten ja für jeden Tag einen festen Dispo und dann drehen wir und dann regnet es natürlich zwei Tage lang. Das geht bei so einem Film natürlich gar nicht, weil wir wollten ja gerade die schöne Stimmung, die Sonne, das Meer, das alles wollten wir einfangen. Und die ersten zwei Drehtage waren dann am Ende gar nicht mehr zu gebrauchen. Also wir mussten es komplett nachdrehen. Und es gab halt immer mal wieder so Sachen, dass wir erst da gemerkt haben, oh, was drehen wir jetzt hier eigentlich? Geht gerade gar nicht. Also wir hatten noch vorher was komplett anderes gedreht oder du hattest das vorher an.
Yeah. Die Anschlussfehler.
Aber wir haben immer versucht darauf zu achten, dass es im Großen und Ganzen wirklich alles schon so einigermaßen professionell ist, weil das Schlimmste ist halt, wenn man Anschlussfehler hat und das haben wir eigentlich versucht, so gut wie möglich.
Also mir ist keiner aufgefallen.
Das ist schon mal gut.
Ja, dafür gibt es ja dann bei den großen Hollywood-Produktionen gibt es ja extra Leute, die nur das aufschreiben, wer wann wo gestanden hat und wie die Krawatte und wie voll das Glas und was weiß ich alles, ne?
Richtig, bei uns haben wir das alle nebenbei gemacht, weil wenn du nur 5 Leute hast, wir hatten ja auch Setrunner, die Katrin, die hat irgendwie alles gemacht, die war die Mutti für alle, die hat wirklich alles in der Zeit getut und das war natürlich auch super anstrengend für sie und da passiert es natürlich auch irgendwann mal, dass man mal den Überblick verliert, aber das ist ganz normal.
Ihr habt ja auch Musik beim Film mit dabei. Wie kamt ihr denn da dran?
Also die Hälfte der Songs wurde speziell für unseren Film komponiert. Mhm. Wir hatten das Glück, dass der Maximilian Hünemörder, der bei uns den Ton macht, einerseits auch selbst aus einer Komponistenfamilie stammt. Mhm. Und die habe ich halt damals angeboten, wenn du möchtest, dann kannst du auch die Musik komponieren. Also das erste Lied, glaube ich, was ihr vorhin gespielt hatte, war ja auch der Titelsong. Mhm. Und das hat er auch direkt für den Film geschrieben. Und zwar singt das die Mia auch am Lagerfeuer. Und er hat dann auch noch 2 andere Songs gemacht und den Frank Helfer, den haben wir richtig angefragt. Also auch wir hatten auch für die Komposition wieder so eine Art Casting gehabt und der Frank kam aus Berlin, wir haben uns getroffen und wir waren uns relativ schnell einig und die andere Hälfte ist wiederum so, dass wir die lizenziert haben, weil wir so eine Mischung haben wollten. Auch bei so einem Projekt ist es klar, dass diese Komponisten natürlich jetzt nicht die ganzen Sängerinnen haben, die dort sind und wir wollten aber schon, dass nicht nur instrumental ist, sondern auch mal gesungen wird und deswegen haben wir so einen Mix gemacht.
Das ist ja auch nicht gerade das Preiswerteste an so einem Film, ne? Die Musik.
Das ist richtig, genau. Aber man muss dazu sagen, heutzutage gibt es zum Glück, also wenn man mal nicht in Deutschland schaut und die GEMA mal außer Acht lässt, gibt es Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, Künstler im Ausland, wo man auch sich wegen Rechteverwertung nicht so sehr die Gedanken machen muss, weil die Rechte einfach frei sind und da kann man schon mal Songs zwischen 60 und 100 Euro kaufen, weil es geht dann immer noch. Also,
ja, das ist ja noch überschaubar. Dann,
genau.
Ja. Ja, vor wenigen Tagen erschien jetzt der Film auf DVD bei Profun. Das ist ja eins der beiden Major-Labels für schwule Filme hier in Deutschland. War aber auch im Kino, ne?
Richtig, genau. Also wir hatten nicht so viele Kinovorführungen. Das liegt auch einfach daran, unser Verleiher hat uns damals auch gesagt, er versucht es. Aber das Problem ist einfach, die Kinos werden natürlich von einer Vielzahl von Blockbustern überschüttet. Und es gibt sehr, sehr viele Independent-Spielfilme. Also man glaubt das gar nicht immer, was da alles so ist. Das, was man im Kino sieht, ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was es eigentlich in Wirklichkeit gibt. Und deswegen war es bei uns jetzt nicht ganz so viel. Also wir waren in Berlin, wir waren in München, in Trier und wir sind auch nochmal in Saarbrücken und in Ulm. Aber sonst war leider nichts. Also, aber das ist ja auch schon mal was. Ich meine, bei so einem Film, wenn man bedenkt, dass es halt so ein studentisches Independent-Spielfilmprojekt ist, dass man da überhaupt Kinovorführungen hat, das ist nicht normal.
Das ist grandios, ja, klar. Genau. Warst du dabei? Bist du drin gesessen?
Ich war, in Berlin war ich dabei, genau, bei den anderen jetzt nicht, weil der eine war zum Beispiel auch gleichzeitig in München, deswegen...
schwierig, ja.
Genau, war schwierig. Aber in Berlin, da waren wir dann auch, da war der Andreas zum Beispiel auch dabei, der Hauptdarsteller. Also wir versuchen das schon, wenn die Möglichkeit besteht, auch direkt vor Ort zu sein.
Und wie hat sich das angefühlt, den Film auf der großen Leinwand zu sehen?
Also wir kannten ihn ja schon auf der großen Leinwand, weil wir hatten unsere Teampremiere selber in dem Kino. Da hat man das auch schon gesehen, aber das Erstaunliche ist jedes Mal, man sieht das ja vorher immer nur so auf seinem Rechner oder auf seinem Fernseher. Im Kino wirkt vieles nochmal ganz anders und es gibt auch so Szenen, die sind viel lauter, als man sie jemals im Fernseher gesehen hat. Ich sitze dann manchmal dort und denke mir, oh mein Gott, warum ist das jetzt so laut? Das ist vorher nie so laut gewesen. Aber das sind so auch so die Erfahrungen, die man machen muss. Also das ist halt einfach so. Aber es ist schon mal ein ganz tolles Feeling, das auf so einer riesen Leinwand zu sehen. Also das ist schon schön.
Und dann natürlich auch die Zuschauer drumherum. Ne? Das ist dann natürlich auch interessant zu gucken. Zündet da was? Reagieren die?
Ja, da muss man einfach auch mal ehrlich sein. Also der Film kriegt positive Resonanz, aber auch sehr negative. Es gibt eigentlich bisher nichts dazwischen. Weil es gibt so Leute, also habe ich auch gemerkt, als wir im Kino waren, manche wissen gar nicht, was sie sich da überhaupt anschauen. Die gehen halt jede Woche beispielsweise, das war zum Beispiel diese Mangi-Reihe, gehen halt jede Woche da rein und treffen sich mit Freunden. Und also man muss sich wirklich auf den Film einlassen, denn es geht hier um ein schweres Thema und man muss einfach auch bereit sein, das auch an sich heranlassen zu wollen. Ansonsten haben wir aber schon ganz gute positive Rückmeldungen bekommen, also vor allem, dass er sehr emotional, ehrlich und vor allem auch gefühlvoll ist. Ja, das, wie gesagt, wie schon immer, wenn man was Künstlerisches macht, man kriegt von beiden Seiten immer Resonanz und jeder muss es am besten selbst entscheiden, ob er ihn schauen will und wie er ihn dann letztendlich findet.
Und any promotion is good promotion, sagt man ja auch, ne?
Hauptsache
man redet drüber. Super, vielen lieben Dank, TV. Sehr interessant, mal so ein bisschen hinter die Kulissen eines Films zu schauen oder besser besser gesagt zu hören in diesem Fall. Schauen kann man aber auch ein wenig auf der DVD, denn da gibt es ja ein Making-of. Und auf eurer Website www.more-than-friendship.de mit jeder Menge Bilder und Infos, Clips und so weiter. Wem das jetzt so schnell war, einfach auf unsere Homepage schwulewelle.de gehen, da ist alles auch nochmal verlinkt. Den ganzen Film und More gibt es für 16 Euro ungefähr in eben besagter Profi-Qualität. Eine liebevoll gemachte DVD vom Händler deines Vertrauens. Auch auf der Website von uns sind noch ein paar aktuelle Infos und Bilder zu dem Film. Einfach mal ansurfen. 2011, hast du gesagt, war The First Time. Den gibt es ja auch auf DVD, wie ich schon angedeutet habe. Ja. 2013 ist dann More Than Friendship. Und ja, vielleicht haben wir ja Glück, uns kommt ja noch mal was aus deiner Feder oder deiner Regie ins Kino, wenn es dich mal wieder unter den Fingern juckt. Wir von der Schwulenwelle wünschen dir jedenfalls weiterhin viel Erfolg mit diesem Film erstmal. Nochmal herzlichen Dank, Timmy. War sehr interessant, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und jetzt hätte ich noch eine kleine Bitte. Magst du uns vielleicht mal noch an Stationer einsprechen? So, ja, also, wer du bist und dass die Leute hier die Schwulenwelle hören.
Ja, hallo, ich bin Timmy Ehegötz, der Regisseur des Films More Than Friendship und ihr hört die Schwule Welle aus Freiburg.
Super, und ich sprach mit Timmy Ehegötz, dem Nachwuchsregisseur, Drehbuchautor und Produzenten des neuen Films More Than Friendship, der vor wenigen Tagen bei Profun auf DVD erschienen ist. Und ja, und wer jetzt Lust hat auf diesen großartigen Film, der hat eine Chance, ihn von uns geschenkt zu bekommen. Und zwar verlosen wir zwei Exemplare dieser DVD hier und jetzt am Donnerstagabend bei RDL. Einfach anrufen unter 0761 31028 Freiburg 31028. Und ja, wir sagen nochmal Tschüss und vielen lieben Dank, Timmy. Bye, bye.
Bye.
Das ist die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Hi, ich bin Björn vom Cinemax in Freiburg und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Ja, und hier bei der Schwulen Welle hört ihr jetzt Living aus dem Soundtrack von More Than Friendship.
So, das war's für heute, liebe Leute. Die Schwulenwelle ist zu Ende. Wir geben uns jetzt hier die Hände. Hoffen, es hat Spaß gemacht und wünschen eine gute Nacht. An den Mikrofonen waren für euch heute der Dieter,
der Alex
und der Hartmut.
Und bei der Gelegenheit noch schnell einen lieben Gruß an den Patrick. Und bis Donnerstag.
Immer schön schwul bleiben. Tschüss.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.